Hallo und herzlich willkommen. Es gibt kaum einen Menschen, der skeptischer ist gegenüber den Unterfangen von Elon Musk als ich, aber dieses eine Mal hat er was wirklich Erstaunliches finanziert. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, noch vor gar nicht allzu langer Zeit hast du über Neuralink gesprochen, also dieses Gehirnimplantat, was Elon Musk finanziert. Und ich habe mich total despektierlich geäußert und habe gesagt, es gibt ja auch viele andere, die daran arbeiten und so. Aber ich muss an dieser Stelle, alles Despektierliche zurücknehmen, denn Operation gelungen, Patient wohlauf. Es gibt den ersten Patienten mit diesem Implantat und er gibt Interviews und erzählt selber, wie es ihm damit geht und wie die Operation war und die Nachsorge und so weiter und so fort. Und das Ganze ist nach allem, was man lesen, sehen und hören kann, eine absolute Erfolgsgeschichte.
Ja, jetzt vertauschen wir die Rollen. Ich bin jetzt nicht so begeistert, wie du davon bist.
Okay, aha. Aber schon auch aus Prinzip.
Nein. Nein, weil ich finde, dass es schon eindrucksvollere Beispiele gibt. Aber
okay.
Der Mann hat ein Hirnimplantat und der Mann hat dieses Interview gegeben, was wir beide gehört haben. Und das Eindrucksvollste ist ja, dass das ein sehr gut gelaunter, sehr eloquenter, gerne redender junger Mann ist, der offensichtlich durch die Operation keinen Schaden zurückbehalten hat. Der einfach jetzt ein Implantat im Gehirn hat und sonst scheint alles okay.
Es ist wirklich irre. Also vielleicht, bevor wir über die Operation selber sprechen, das ist also jemand, der ein gläubiger Christ ist und so tiefgläubig, dass er auf die Frage, ob er sich keine Sorgen gemacht hat, sozusagen vor der Operation gesagt hat, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Gott. Und deswegen habe ich mich eigentlich nur darauf gefreut und war ungeduldig. Und er hat eben, ich glaube, er war jetzt 10 oder 11 Jahre, war er vom Hals abwärts querschnittsgelähmt. Und seine Eltern haben ihn mehr oder weniger gepflegt. Er konnte praktisch nichts alleine tun. Er hat auch berichtet, dass alle bisherigen Computerunterstützungen oder es gibt so eine Art Joysticks, die man mit dem Mund bedienen kann, dass das alles für ihn nicht funktioniert hat. Er ist natürlich wie viele junge Leute begeisterter Computerspieler zum Beispiel, konnte nichts dergleichen mehr tun und so weiter, war also wirklich, man muss eigentlich sagen, für das Leben, was er viele Jahre geführt hat, muss er immer noch wahnsinnig optimistisch gewesen sein, denn er hat sich dann freiwillig gemeldet für dieses Implantat, was ja ein Ziel hat sozusagen erstmal, es soll dir dann ermöglichen, Impulse abzugeben und wenn dann sozusagen die Software sich anpasst auf die Art, wie du eben denkst, wie du deine Neuronen benutzt sozusagen, dann soll man darüber eben einen Computer steuern können. Was mich jetzt, bevor wir über die OP und was dann alles rauskam, sprechen, aber reizt ist, du sagst, es gibt viel eindrucksvollere Beispiele, dann erzähl mir doch erstmal ein oder zwei von diesen eindrucksvolleren Beispielen. Ich erzähle dann trotzdem noch das Langweilige, was jetzt aktuell ist.
Nein, das ist ja mitnichten langweilig.
Ja, ich ziehe dich nur auf.
Ja, also das Prinzip ist ja Brain-Computer-Interfaces in irgendeiner Form, also
ja.
Irgendwie eine Verbindung zwischen Brain und dem Computer.
Ja, Brain für die Nicht-Englischsprache, Hirn oder Gehirn, ich übersetze das mal.
Genau, Gehirn und Computer. So, und was wir haben, was wir schon lange haben, sind die Cochlea-Implantate, über die haben wir auch schon häufiger gesprochen, was ja im Prinzip dasselbe ist. Nein, ist es nicht. Es ist in dem Fall ja ein Signal von draußen nach drinnen und bei Musk ist es ja ein Signal von drinnen nach draußen, also wenn er mit dem Gehirn einen Computer bedient, ist es ein Signal, was das Gehirn abgibt. Und die anderen Signale sind Signale, wo der Computer ein Signal in das Gehirn bringt. Bei dem Cochlea-Implantat, das ist bei Leuten, die taub sind, ist es so, dass du ein Mikrofon hast. Also sieht nicht wie ein Mikrofon aus, aber es ist eines. Und dieses nimmt eben akustische Signale auf, wandelt sie in elektrische, digitale Signale um und speist die dann in das Gehirn ein über den Hörnerv. Das ist natürlich ein sehr komplexes Signal. Also nicht so komplex wie in echt. Also wir haben 3500 verschiedene Haarzellen, die auf 3500 verschiedene Frequenzen programmiert sind. Und diese Implantate haben dann vielleicht 20, 30 oder so. Aber da kommt ein Signal in das Gehirn. Das Gehirn muss das Signal verstehen und macht daraus dann irgendwann tatsächlich Stimme oder Musik. Und das ist das ähnliche Prinzip und ich finde es eben noch eindrucksvoller, weil es mehr ist, als einen Cursor zu bewegen.
Okay, ich finde das interessant. Also ich glaube, wenn man nicht mal einen Cursor bewegen kann oder zum Beispiel eine Seite in einem Buch umblättern oder verschiedenes andere, also das mit dem Computer ist ja sozusagen nur die Universalwaffe, mit der man ihn jetzt verbinden kann, den Patienten. Noland Arbour heißt er übrigens. Aber die Technologie ist ja total spannend. Also du hast einen Chip, der mit einer Nadel eingesetzt wird ins Gehirn. Da gibt es ganz viele Verbindungen, die in deinem Gehirn andocken an ganz viele Neuronen, die du nie so genau steuern kannst, dass du sagst, ja, Neuron Nummer 22.357b feuert jetzt, also will er das machen, sondern du hast einen unglaublichen, ich sag mal, Störfeuer oder, ne, man spricht ja auch von Rauschen, ja, in diesem Signal. Und dann wandelt eine Software das irgendwie nach auch Training oder nach Einüben mit dem Patienten um in ein ganz klares, erkennbares Signal. Und das kann dann im Nachhinein auch noch modifiziert und verbessert werden. Und hier ist es so, da muss man mal sagen, diese Wissenschaftler, also Elon Musk gibt ja nur das Geld, der macht ja nichts daran. Die Wissenschaftler, die da tatsächlich sozusagen an diesem Neuralink arbeiten, das scheinen ja wirklich Genies zu sein. Die hatten wohl für die Operation, die mit 6 Stunden ungefähr geplant war, hatten sie so 20 verschiedene Nadeln mitgebracht, weil sie nicht genau wussten, ob die vielleicht abbricht, wenn man dann da durch den Schädel geht und es einsetzen will und so weiter. Und schon die erste hat geklappt. Alles hat perfekt geklappt. Der Patient war nach 2 Stunden wieder draußen. Ja, und nachdem er dann wach war, haben sie das auch gleich angeschaltet und ausprobiert. Und es hat geklappt. Also zumindest erstmal hat es Signale von sich gegeben, sodass man gesehen hat, es funktioniert. Es ist eine Bluetooth-Verbindung, was ja auch irgendwie irre ist. Also, ich meine...
Ja, ganz normal, ist eben eine Bluetooth-Verbindung.
Ja, gut, aber du machst
dein Handy... ins Gehirn rein, aber ist eben eine ganz normale Bluetooth-Verbindung.
Du machst dein Handy auf und dann möchten sie sich jetzt mit Gehirn verbinden. Also, sehr interessante Vorstellung.
Entschuldigung, das ist übrigens wirklich eine schöne Vorstellung. Ja. Du tippst auf Bluetooth-Verbindung und dann melden sich ja die möglichen Bluetooth-Partner.
Ja.
Und eine heißt dann eben...
Gehirn. Brain.
Und die klickst du dann an.
Da können wir nachher auch noch drüber sprechen, weil die Idee ist ja davon, dass man das zwar auch benutzen kann zum Therapieren, aber dass man das natürlich auch benutzen kann, um ganz gesunde Menschen zu optimieren. Also was benutzen wir hier immer noch? So eine Maus, nicht? Aber also vielleicht, der Prozess ist halt interessant. Also es hat dann wohl ein paar Wochen Training gebraucht und zwar glaube ich, einerseits musste eben Noland lernen, sich irgendwie, und er kann es auch nicht genau erklären, auf bestimmte Sachen zu konzentrieren. Andererseits musst du die Software lernen, worauf er sich gerade konzentrieren will. Und ich finde diesen Prozess des Lernens, der ist ja gar nicht so unähnlich dem, was wir sonst machen. Also wir machen es nicht mit einem Computerinterface, aber ich weiß nicht, wie das dir geht. Beim Autofahren zum Beispiel lernt man und lernt man und lernt man und lernt man, aber irgendwann wacht man auf und man kann es in einer seltsamen Art Automatismus. Oder man...
Ja, aber
ich habe jetzt zum Beispiel versucht, so ein Schlagmuster auf der Gitarre zu lernen, was ich echt kompliziert fand. Und ich weiß eben schon vorher, wenn ich es jeden Tag 10 Minuten mache, irgendwann werde ich zur Gitarre greifen und es wird gehen. Und es ging vorher nicht. Und ich weiß eben nicht genau, wie ich das angesteuert habe, aber trotzdem passiert das einfach.
Naja, Moment, aber bei einem Schlagmuster oder so, der kannst du ja zumindest sehen, was du tust.
Ja, aber ich kann nicht sehen, warum an dem einen Tag ich solche Schwierigkeiten habe und am nächsten Tag geht das. Also da ist für mich eine Blackbox.
Also, kannst du mit den Ohren wackeln?
Natürlich.
Gut, aber es gibt Leute, die können, ich kann es auch.
Ich konnte natürlich. Das übrigens nicht, ich habe das geübt als Kind, bis ich es konnte.
Moment, natürlich. So, und ich kann es auch, natürlich. Aber jetzt gibt es ja Leute, die können es nicht. Das ist erstaunlich.
Arme Menschen.
Und wenn du, arme Menschen, aber wenn du denen das beibringen willst, das Problem ist ja, du musst irgendwie sozusagen in die Nähe der Muskeln kommen, die die Ohren wackeln lassen.
Ja, du musst wissen, welche Nerven zuständig sind für diese Muskeln.
Genau, und das weißt du nicht. Und deswegen musst du quasi zufällig ausprobieren, alles zu bewegen, was so am Kopf bewegt
ist. Ist ähnlich übrigens mit Augenbrauen hochziehen, was ich immer noch übe.
Na das ist ja lächerlich. Also jedenfalls.
Und dabei kann ich den Augenbrauen hochziehen?
Ja, locker.
Bitte? Er kann es links und jetzt rechts?
Kann ich nicht, aber links kann ich nicht. So, und jetzt kann ich dir aber helfen bei dem Ohrenwackeln. Ich könnte jetzt eine Elektrode auf den Muskel kleben, der die Ohren wackeln lässt. Und jetzt wirst du trotzdem irgendwie versuchen, irgendwelche Muskeln zu bewegen. Aber du wirst diesen Muskel erstmal nicht ansteuern, es ist alles still. Und wenn du aber so ein bisschen den Muskel ansteuerst, du siehst aber keinen Ohrenwackeln, aber du steuerst diesen Muskel schon ein wenig an, dann beginnt es zu piepsen. Und jetzt weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Und jetzt wirst du unbewusst, Herr Finger demonstriert gerade, dass er auch mit dem linken Ohr wackeln kann und, wenig überraschend, auch mit dem rechten. Du musst mir das jetzt einfach glauben. Und ich kann dann eben durch diese Elektroden dir dabei helfen, den Muskel anzusteuern.
Es geht übrigens auf eine andere Art auch manchmal primitiver, wobei die Elektroden sehr charmant sind, wenn man bestimmte Muskelbewegungen noch nie gemacht hat und man geht ins Fitnessstudio und genau die Muskeln, die man gar nicht hat, die man vielleicht aufbauen möchte, zum Beispiel zwischen den Schultern, weiß man gar nicht, wie man die anspannen soll. Dann gibt es auch die Möglichkeit, erstmal nur 2 Finger oder die Daumen oder so genau dahin zu legen, weil man dann leichter spürt, wenn man überhaupt in die richtige Region der Ansteuerung kommt. Das ist das gleiche Prinzip, ne?
Das stimmt, aber mit den Elektroden ist es natürlich schöner.
Klar.
Und hier ist es so, es gibt ja auch neuronales Feedback, was darin besteht, dass du eine bestimmte Art von Hirnwellenmuster erreichen willst. Das kannst du aber nicht subjektiv erreichen, weil wie willst du die ansteuern? Wie willst du das Gehirn zu einem bestimmten Muster bringen, die Gehirnzellen. Und du kannst aber ein EEG ableiten und da kannst du sagen, also diese Art von Hirnwellen ist erstrebenswert, weil tiefenentspannt. Und das visualisierst du auf einem Bildschirm mit einem Ball und einem Tor und du versuchst dann den Ball in Richtung Tor zu bewegen. Mhm. Und wenn du es schaffst, den Ball in Richtung Tor zu bewegen, dann entspannt tatsächlich dieses Hirnwellenmuster. Und du erreichst diesen Bereich. Das heißt, du musst es künstlich sichtbar machen, was du sozusagen nicht selber spüren kannst. Und dieser Patient hier musste eben auch lernen, den Cursor irgendwie in Bewegung zu versetzen. Er hatte vorher keine Ahnung, was er denken, fühlen, tun soll. Aber irgendwie merkt er, oh, jetzt bewegt er sich ein bisschen und dann macht er da weiter und dann bewegt er sich ein bisschen mehr. Und nach ein paar Tagen kann er den Cursor bewegen. Schnell und völlig unbewusst.
Und in diesem Fall hat er den großen Vorteil, dass die Software ihm eben entgegenkommen kann, dass man sagt, jetzt versuch mal das und das zu machen und dann sagt man, aha, guck mal, liebe Software, diese Neuronenfeuergeschichte ist jetzt Cursor nach links, die ist Cursor nach oben und so und dann nähert man sich gegenseitig an. Und was ich absolut irre finde, total irre, also wirklich großartig die Geschichte, es gibt verschiedene Methoden über Software, sozusagen die Signale der Neuronen umzuwandeln in etwas, was dann der Computer oder die Nintendo Switch, die er inzwischen ja auch angeschlossen hat. Also er kann auch darüber richtig cool Videospiele spielen. Ich freue mich so für den. Aber sozusagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eben aus den Neuronen dieses Signal abzugreifen oder umzuwandeln. Und jetzt ist wohl Folgendes passiert. Alle Leute, die Forscher vorher gefragt haben, wie viel bewegt sich so ein Gehirn eigentlich in seiner Hirnschale, haben gesagt, naja, so ein Millimeter maximal. So. Und daraufhin haben die Toleranzen dieses Implantats ausgerechnet. Und jetzt haben die irgendwann festgestellt, schon nach ein paar Wochen, also 85% der Verbindungen ins Gehirn sind wahnsinnig schwach geworden oder verloren gegangen. Weil, und das finde ich ja irre, das ist ja was, was ihr Neurowissenschaftler und Neurologen und so weiter, da hat man richtig was gelernt. Das Gehirn bewegt sich eben bis zu 3 Millimeter. Und darauf war das eben nicht ausgelegt. Und jetzt kommt halt die irre Geschichte. Dann sagt dieser Nolan Arbour, der ja wirklich sehr abenteuerlustig ist, kein Problem, legt mich nochmal unter das Messer. Setzt mir ein neues Ding ein, irgendwie vielleicht mit längeren Kontakten oder sonst was. Und die sagen, nee, lass mal. Wir machen einfach mal ein Software-Update. Also diese Vorstellung. Und jetzt ist es so, das ist eine irre Geschichte. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Signal umzuwandeln, habe ich ja gesagt. Und man hat gedacht, Methode A, die man am Anfang verwendet hat, sei die beste. Jetzt hat man gedacht, okay, bevor wir da dem Typen den Schädel nochmal aufmachen, probieren wir einfach die anderen Methoden mal aus. Und man hat festgestellt, eine andere Methode ist viel besser, als man gedacht hat und reicht vollkommen aus, um aus diesem 15% Signal noch absolut die Daten zu machen, die ihm ermöglichen, alles zu steuern. Ohne dass man, das finde ich, ist ein Zusammenspiel von Neurowissenschaft, Computerwissenschaft und wahrscheinlich auch einfach mal ein paar cleveren Tüftlern. Also da könnte ich mich den ganzen Tag dran freuen.
Also ich bin absolut auch der Meinung, dass es toll ist, dass dieser Mensch, der ja wirklich nur im Bett liegen und reden kann, jetzt plötzlich nicht nur Nintendo spielen kann. Der kann dann ja im weiteren Verlauf auch Geräte steuern, die ihm einen Kaffee kochen und ans Bett bringen oder andere.
Ja, und er kann jetzt schon sich die Wasserflasche ranziehen lassen über so einen mechanischen Arm und er muss seine Eltern nachts nicht mehr wecken.
Genau.
Das ist Autonomie, klar.
Ich habe mal eine Versuchspatientin gesehen, das ist schon ein bisschen länger her, die tatsächlich auch mit einem solchen Chip einen Roboterarm bewegt hat und dann schlicht und einfach eine Limonade durch einen Strohhalm trinken konnte. Mhm. Und der Gesichtsausdruck von dieser Frau, als sie zum allerersten Mal nach ihrem Unfall, die war auch tetraplegisch, das heißt also alle vier Extremitäten waren gelähmt, das erste Mal sozusagen mit der Kraft ihrer Gedanken, aber eben selbstständig diesen Roboterarm dazu bringen konnte, selbstständig eine Cola, eine Fanta, irgendwas zu trinken, die strahlte wie ein Honigkuchenpferd. Und die Betreuer, die Wissenschaftler drumherum strahlten genauso. Also das war toll. Und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was das für diesen Menschen bedeuten muss, natürlich. Es gibt eben tatsächlich viele Versuche, die in ähnliche Richtungen gehen. Und davon ist Musk nicht der eindrucksvollste. Ich meine, wir sprachen ja schon, du erinnerst dich in Folge 197, am 8.9.2023, wenn ich mich richtig erinnere, das ist natürlich Quatsch, ich habe nachgeguckt, sprachen wir darüber, wie man Signale vom Gehirn abnehmen kann. Also das eindrucksvollste ist, du legst ein kleines Netz aus EEGs auf die Hirnoberfläche, also keine Nadel ins Gehirn, sondern nur auf die Hirnoberfläche. Und da kommt ein Muster raus. Und wenn du, das war das tollste Beispiel, das hat man bei einer Frau gemacht, die musste dann irgendwie ein paar Monate lang immer Dinge vorlesen. Nur in Gedanken, sie konnte nicht sprechen. Das war der entscheidende Unterschied, sie konnte nicht sprechen. Unser Patient kann ja sprechen. Sie konnte nicht sprechen und dann musste sie in Gedanken Texte vorlesen, sodass dann das System ihre Hirnaktivität vergleichen kann mit den Texten, die sie gerade in Gedanken gelesen hat. Und dann irgendwann kann der Roboter, sie kann dann sprechen. Die EEG-Wellen, die abgeleiteten, reichen aus, um eine saubere Sprache mit wenig Fehlern und ganzen Sätzen und eine Konversation zu machen. Das finde ich jetzt noch einen Tacken eindrucksvoller als Elon Musk und der Cursor, den er bewegen kann. Der kann ja theoretisch auch mit dem Cursor sprechen, indem er von A nach B und C.
Genau, was mich stört, und das machen die aber, glaube ich, einfach, damit die Experten nicht abgeworben werden. Das machen die, glaube ich, wahrscheinlich auch wegen der Eitelkeit von Elon Musk. Aber man findet ja nicht so ohne weiteres auf der Webseite einfach mal, das hier ist unser Forschungsteam.
Ja.
Weil ich würde auch sehr gerne über die Wissenschaftler sprechen und nicht über den Finanzier sprechen. Da sind ja schon tolle Leute dahinter, auch wenn es woanders auch ganz viele tolle Leute gibt. Ich würde gerne mal sagen, gibt es in deinem Kopf einen Weg von, ich steuere einen Computer zu, ich steuere irgendwann ein anderes Implantat, was da liegt, wo die Nervenverbindungen mal gekappt waren? Also ein Implantat, was oben zum Beispiel an der Wirbelsäule liegt und mir dann ermöglicht, die anderen Extremitäten wieder fernzusteuern sozusagen?
Ja klar. Ja, ich meine, das Irritierende ist ja die Tatsache, es gibt ja diese querschnittsgelähmten Unfälle ja nur deswegen, weil dieses Zentralnervensystem nicht wieder zusammenwächst.
Ja.
Das ist eigentlich total blöd, weil das periphere Nervensystem wächst ja zusammen.
Ja.
Also wenn du dir die Hand abtrennst, da kann ein Handchirurg, ein guter, die wieder annähen, da kann er die Blutgefäße annähen, da kann er die Muskeln annähen, die Sehnen und vor allen Dingen die Nerven kann er zusammennähen und dann wachsen die wieder zusammen. Dass das im Rückenmark nicht passiert, ist einfach ein Ärgernis. Es gibt da Stoffe, die das aktiv zu verhindern scheinen. Aber wir kriegen es im Moment nicht in den Griff. Bei Fischen ist das anders, den kannst du das Rückenmark durchschneiden. Das dauert dann eine gewisse Zeit, aber dann wächst das wieder zusammen. Und natürlich wäre es ein Traum, das zu überwinden. Und ich denke, das wird auch relativ schnell möglich sein. Eine Brücke zu bauen, beziehungsweise eben durch ein Implantat im Gehirn, periphere Muskeln anzusteuern und die zu bewegen.
Ich stelle mir gerade vor, wie ich beim Schwimmen absaufe und dann holt ihr mich raus. Ich als der gedachte Patient. Und dann sage ich, scheiße, ich habe Rückenmark nicht aufgeladen.
Ja, daran sollte man denken. Also wenn ich dann denke, wie mein altes Handy ständig leer ist und ich dann offline bin, da sollte meine Lebensfunktion nicht dran hängen.
Aber sag mal, es gibt da diesen zugegebenermaßen etwas albernen Fall von Zefford Beeblebrox aus dem großartigen Oeuvre Per Anhalt durch die Galaxis von Douglas Noel Adams. Der hat, das wird nicht so ohne weiteres möglich sein, sich einen zweiten Kopf anbauen lassen. Das dauert noch eine Weile, aber auch einen dritten Arm. Weil so ein dritter Arm halt unheimlich praktisch ist. Und das kennen wir ja alle.
Es fehlt der dritte.
Ey, beim Löten gibt es extra so ein Ding für den Tisch, was Dinge festhält. Das nennt sich die dritte Hand. Also nur, um das mal so zu sagen. Also sprich, wenn man so etwas machen kann, es kann ja auch ruhig ein Roboterarm sein. Was wäre die Anwendung, wo du sagst, okay, jetzt mache ich es auch. Jetzt lasse ich mir auch einen Chip einsetzen in meinem Kopf, damit ich eben das kann.
Also erstmal möchte ich betonen, das Gehirn braucht ganz kurze Zeit, um den dritten Arm als eigenen Arm zu akzeptieren.
Okay.
Da gibt es schöne Verhaltensbeobachtungen.
Ich weiß, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, sehr gut.
Also das Gehirn braucht 10 Minuten und dann glaubt es, es hat 3 Arme. Das ist dem Gehirn egal, das stellt sich drauf ein, immer.
Ich möchte trotzdem gerne wissen, was es für dich ist.
Moment, für mich ist es völlig egal. Für mich ist es total ein Ärgernis, dass ich nur so ein ganz, ganz kleines Band der Geräusche hören kann draußen. Wieso höre ich keine Fledermäuse und keine Elefanten? Das ist doch ein Ärgernis.
Ja.
Ich würde gerne, also auch die Musikinstrumente, ich höre ja einige der Obertöne gar nicht. Oder ganz viele nicht. Also ich hätte gerne ein ganz fantastisch gutes Gehör. Das würde mir richtig Spaß machen. Mit den Augen bin ich zufrieden, aber das Gehör, nee, das ist unbefriedigend. Diesen Chip hätte ich gerne.
Also ich würde dann, glaube ich, das komplette Sinnespaket nehmen, auch mit den Augen.
Ja, Moment, aber du musst Prioritäten setzen. Ich glaube, wenn du alles toll haben willst, dann wird das Gehirn irgendwann tatsächlich überfordert. Ich glaube, du solltest dich schon in eine Richtung bewegen. Ich wäre mehr der Hörtyp.
Sprich bitte mal über dein Gehirn, ja?
Aber
ich kann dir sagen, was ich nicht möchte. Ich möchte bitte nicht, dass mein Geruchssinn unendlich verbessert wird. Das fände ich eine Bedrohung.
Oh, Moment. Ich bin gar nicht sicher, ob ich meinen Wunsch nochmal, kann ich den nochmal umformulieren?
Ja, kannst du.
Es könnte sein, ich müsste darüber nachdenken, aber es könnte sein, dass ich das mit den Gerüchen auch sehr reizvoll finde. Weil da ist ja mehr zu entdecken. Also unser Gehör ist ja trotz allem relativ gut. Also könnte besser sein, ja. Aber es ist ja trotz allem relativ gut. Unser Geruchssinn ist, sei es durch das Training, das geringe Training, der ist ja trotzdem relativ stumpf. Also beim Gehör haben wir 3.500 verschiedene Eingänge. Beim Sehen haben wir unendlich viel mehr. Beim Riechen haben wir irgendwie 200-300 oder sowas. Also da noch so einen richtigen Schlag drauf. Also das wäre schon schön.
Dann wünsche ich dir alles Gute beim nächsten Mal Kloputzen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.